Teurer Grundsteuer. Was bedeutet dies für den Wohnungsmarkt? Aktuelle Studien zeigen, die Grundsteuer steigt vielerorts kräftig an. Was bedeutet dies für Mieter und Vermieter? Unser Thema heute in 1a Lage und hier die Fragen im Einzelnen. Was sind die Hintergründe zur Grundsteuer? Was zeigen die aktuellen Studien zur Grundsteuerbelastung? In welchen Kommunen ist die Belastung besonders stark gestiegen und woher kommt der Anstieg? Wie wird es mit der Grundsteuer weitergehen? Und was bedeutet das alles für Anleger? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1a Lage. Und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! 1a Lage, das ist der Immobilienpodcast, um sich wissenschaftlich fundiert, aber unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategie rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a Lage, der Immobilienpodcast. Und heute reden wir über unser zweitliebstes Thema nach den Zinsen. Es geht nämlich wieder mal um die Preise und die werden natürlich getrieben vom Väterchenstaat. Heißt das eigentlich Gehvater? Nee, Väterchenstaat, so heißt es. Und darum geht's heute, um die Grundsteuer und was das eigentlich für Auswirkungen hat. Müssen wir mal drüber reden, ob das tatsächlich eigentlich egal ist oder doch nicht. Das ist unser Thema heute und das machen wir natürlich wie immer wissenschaftlich fundiert und dafür brauchen wir in unseren weltbekannten und berühmten und beliebten und so freundlichen und fleißigen Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Hallo, lieber Hauke, grüß dich.
Genau, also aktuelle Studien zeigen, so heißt es im Einleitungs Text. Vielleicht gibst du uns einfach mal sozusagen den Rahmen, den Frame, in dem wir uns jetzt hier mit dem Hintergrund oder mit den Hintergründen zur Grundsteuer beschäftigen.
Genau, also die Grundsteuer ist eine kommunale Steuer, also die Einnahmen gehen komplett an die jeweiligen Kommunen. Sie ist eine sehr bedeutende Steuer für die Kommunen. Im Jahr 2023 belief sich das Grundsteueraufkommen in Deutschland auf etwa 15,5 Milliarden Euro. 15 Milliarden auf die Grundsteuer B, das ist die Grundsteuer für bebaute und unbebaute Grundstücke. Ein bisschen was, 0,4 Milliarden fielen dann noch auf die Grundsteuer A, das ist dann für land- und forstwirtschaftliche Flächen. Und wir sehen eigentlich schon seit längerem auch eine gewisse Dynamik dabei. Also es gibt jetzt die Zahlen für das erste Halbjahr 2024. Da lag die, sagen die Einnahmen schon bei 8 Milliarden Euro. Ja, also das heißt, man kann leicht hochrechnen. Da gibt es schon mal einen kleinen Anstieg der Grundsteuer. Die macht etwa 13% der Steuereinnahmen aus. Und damit der durchaus erheblich. So, und das Besondere ist jetzt, dass es ab 1.1.25 die Reform greift. Es gab ja lange Diskussionen um die Grundsteuer, dass eben gesagt wurde, auch vom Bundesverfassungsgericht, die ist eigentlich nicht mehr verfassungsgemäß, weil die Grundlage, die Einheitswerte, auf denen die beruhte, dafür sorgen, dass eben Verzerrungen entstehen. Also, um das nochmal klar zu machen, es ist grundsätzlich so bei der Grundsteuer, dass eben der Wert des Grundstücks und der Gebäude besteuert werden soll. Und weil das eben so aufwendig ist, diese Grundsteuer zu erheben, hat man irgendwann die sogenannten Einheitswerte genommen, das heißt eine stichtagsbezogene Bewertung der Grundstücke und hat darauf dann hochgerechnet, wie sich das weiterentwickelt hat. Und diese Einheitswerte in Westdeutschland beruhten auf dem Jahr 64. Und in Ostdeutschland teilweise sogar auf dem Jahr 1935. So, und weil seitdem ja doch einiges passiert ist und weil manche Stadtteile sich vielleicht sehr gut entwickelt haben, andere vielleicht deutlich schlechter entwickelt haben und dadurch die Einheitswerte einfach gar nicht in der Weise letztlich herangezogen werden konnten. Das Bundesverfassungsgericht gesagt, ihr müsst eine Reform durchführen. Da hat sich die Bundesregierung, die frühere Bundesregierung sehr, sehr schwer getan. Und im Endeffekt hat man dann verschiedene Modelle dann gefunden, die Länder dann selber entscheiden können, welche sie nutzen. Die meisten Länder haben das sogenannte Bundesmodell. Das beruht grundsätzlich auch jetzt noch darauf, dass man eigentlich den Wert der Immobilien bestimmt. Das heißt, man nimmt den Bodenwert plus einen pauschalierten Betrag für das Gebäude. Der beruht unter anderem auf den Mieten, die da gezahlt werden. Dann gibt es aber auch ein Flächenmodell. Das haben die Bayern gemacht. Da geht es eigentlich nicht so sehr um den Wert des Grundstücks, sondern vor allen Dingen um die Fläche. Und dann hat man eben eine Bodenwertsteuer. Die Bodenwertsteuer bedeutet, ich schaue gar nicht auf die Bebauung, sondern ich schaue nur auf den Wert des Grundstücks. Und auf der Basis bestimme ich dann die Steuer. Das ist das, was Baden-Württemberg gemacht hat. So, aber das Wichtige ist eben, das Versprechen der Politik bei all diesem war, es gibt Aufkommensneutralität. Das heißt, es gibt Verschiebungen zwischen einzelnen Steuerpflichtigen, aber im Gesamten soll es eigentlich aufkommensneutral sein. Das ist so der Hintergrund.
Das ist wieder so ein politischer Euphemismus, ne? Aufkommensneutralität. Neutral wäre es ja, wenn es kein Aufkommen hätte, oder? Und das würde heißen, wir müssten es nicht bezahlen. Das war ja, glaube ich, auch der Hintergrund für diese etwas hektische Bewegung, die da gemacht werden musste in der Reform, dass diese Steuer irgendwie ausgelaufen wäre, wenn sie sie nicht reformiert hätten, oder dass es sozusagen eine Frist gab, in derer die Reformierung stattfinden musste.
Richtig, richtig. Also wie gesagt, für die Kommunen ist das ja durchaus bedeutsam, 13% ihrer Steuereinnahmen. So, und hätte es jetzt, hätte man sich nicht verständigt auf eine Reform, dann wäre die ausgelaufen. Und das war eigentlich dann das Druckmittel, dass man sich da wirklich bewegt hat. Ich meine, diese Diskussion um die Grundsteuer und die mangelnde Verfassungsfähigkeit, die gibt's eigentlich seit den 90er Jahren schon. Das war ja allen klar, dass diese Einheitswerte von damals nicht funktionieren. Aber man hat das eben so lange rausgeschoben, weil sich da keiner so richtig dran traute, bis das Verfassungsgericht dann irgendwann gesagt hat, wenn ihr nichts macht, dann ist sie halt weg. So wie die Vermögenssteuer. Ne? Und jetzt ab diesem Jahr läuft es eben.
Ja, das ist ja sowieso interessant. Diese ganzen Steuerreformthemen scheinen ja sozusagen sich nicht zu bewegen, bis sie sich bewegen müssen. Vielleicht ist da auch sozusagen ein Handlungsmodell für zukünftige Reformvorhaben zu erkennen, dass wenn man möchte, dass sich der Staat bewegt, man das Ganze mit dem Hebel des es läuft aus versehen muss. Und vielleicht ist das ja auch etwas, wenn nichts getan wird, bis es fast zu spät ist, dann muss man halt dafür sorgen, dass es öfter fast zu spät ist. Ist ja vielleicht auch. Aber gut, das ist nicht unser Thema heute. Wir gucken uns lieber nochmal die aktuellen Studien an zur Grundsteuerbelastung. Erzähl, welche hast du gefunden? Was hast du mitgebracht?
Also wir haben das Thema ja auch schon im Podcast gehabt, schon Anfang des Jahres. Da haben wir so ein paar Gemeinden uns rausgegriffen, zu denen schon ein paar Daten vorlagen. Und mittlerweile gibt es ja aber jetzt erste Studien, auch Befragungen, eine von Haus und Grund, die das gerade veröffentlicht haben oder vor jetzt glaube ich 2-3 Wochen veröffentlicht haben, unter Eigentümern, und die ergab, dass in 79% der untersuchten Fälle die Belastung gestiegen oder gleich geblieben ist. Ja? Aber und nur in 21% gab es eine Entlastung. Und besonders stark ist dabei der Anstieg bei den Ein- und Zweifamilienhäusern ausgefallen, angeblich 119% höhere Abgaben in den Fällen, in denen es gestiegen ist. Interessanterweise auch eine besonders starke Belastung bei denen, wo es eine Bodenwertsteuer gibt. Ja, das ist durchaus auch plausibel, dass Ein- und Zweifamilienhäuser bei der Bodenwertsteuer stärker besteuert werden. Weil bei der Bodenwertsteuer geht es ja nur nach dem Wert des Grundstücks. Und das heißt, wenn du auf einem relativ teuren Grundstück quasi nicht viel gebaut hast, also nur ein Haus zum Beispiel, dann ist die Steuerbelastung für dieses Haus natürlich entsprechend groß. Also das ist die eine Befragung, die beruht, glaube ich, auf einer Befragung von etwas über 1000 Eigentümern. Und dann gibt es noch eine zweite, das ist eine Befragung unter Nutzern der Viso Steuersoftware gewesen. Die haben 46.000 Eigentümer befragt. Da zeigt sich ein bisschen anderes Bild. Da sind es etwa 26,7%, die weniger belastet sind, 6,8%, bei denen es sich quasi gleich geblieben ist, und die Differenz, also rund 2/3, die eben eine höhere Belastung haben. Und auch da sieht man, naja, es gibt durchaus regionale Unterschiede, also Berlin zum Beispiel besonders starke Zuwachs, auch in Schleswig und Schleswig-Holstein dagegen eher relativ niedrig. Was interessant ist bei Viso, da zeigt sich eben auch, Gewerbeimmobilien, die sind tendenziell eher entlastet worden. Also das ist tatsächlich ein spannendes Thema. Das können wir noch nicht so richtig verifizieren. Es sind auch nur ein paar Nutzer quasi, die auch Gewerbeimmobilien haben. Aber das wäre natürlich ein interessanter Effekt, wie sich eigentlich Grundsteuer auf die Gewerbeimmobilien auswirkt. Aber ja, so ganz können wir das noch nicht nachvollziehen, wäre aber ein interessanter Effekt. Aber insgesamt würde ich schon sagen, auch wenn das hier erstmal Befragungen sind und wahrscheinlich auch diejenigen an solchen Befragungen eher teilnehmen, die belastet sind, dass es doch schon ein starker Indikator dafür ist, dass sich da doch was getan hat und dass es doch teurer geworden ist für viele Menschen und die Aufkommensneutralität wahrscheinlich nicht wirklich eingehalten worden ist.
Okay, also kann man unterm Strich sagen, Aufkommensneutralität ist jetzt nicht real. Jedenfalls für die allermeisten, die es betrifft. Was ja auch nicht so richtig ein Wunder ist, wenn die Leute schon mal, also wenn der Gesetzgeber das Thema Steuer schon mal anfasst, dann selten ohne dabei dann auch mehr einzustreichen. Gibt es denn da, also du hast schon gesagt, in Berlin ist es besonders hoch gewesen, gibt es ansonsten auch noch andere Kommunen, in denen die Belastung besonders stark gestiegen ist und wie kommt es eigentlich dazu? Das ist ja eine interessante Frage. Warum oder was sind die wesentlichen Treiber? Sind es die unterschiedlichen Modelle, wie du gerade gesagt hast, oder was ist der Grund für diesen Anstieg?
Also vielleicht, um das mal grundsätzlich einzuordnen, Haus und Grund sagt, die Grundsteuerbelastung je Wohnimmobilie, die betrug im Jahr 2024 so etwa 522 Euro und sie wäre auf jetzt 830 Euro gestiegen. Einfach um auch mal diese Belastung sich klar zu machen. Das ist eine Jahressteuer, ne? Also musst du entsprechend runterbrechen auf die Monate. So, und warum kommt es überhaupt zu dieser Veränderung? Naja, im Endeffekt ist es so, dass die Grundsteuer ja vor allen Dingen dadurch bestimmt wird, dass, also es gibt einerseits eine Steuerbemessungsgrundlage, die ist quasi durch das Bewertungsmodell vorgegeben und dann kann die Kommune darauf ihren Hebesatz anwenden. Ja, und der Hebesatz bestimmt dann quasi, wie stark die Steuer auch differenziert wird zwischen den einzelnen Kommunen. Und wenn jetzt die Bemessungsgrundlage sich deutlich ändert, dann müsste man eigentlich die Hebesätze entsprechend anpassen, teilweise eben sogar mindern, weil zum Beispiel die Steuerbemessungsgrundlage eigentlich ja sowieso höher geworden ist. Und das ist teilweise nicht passiert, sondern im Gegenteil, viele Kommunen haben eben die Hebesätze stark erhöht. Hier mal ein paar Beispiele, also Niederkassel, NRW, ist zwischen 2023 und 2025 der Hebesatz von 690% auf 1100% gestiegen. In Darmstadt waren es von 535% auf 875%. In Bayern eine Kommune, Stein, die hat von 450% auf 765% gesteigert. Also das ist schon enorm. Und du fragst zu Recht, warum? Berlin scheint auch zu den Kommunen zu gehören, zu den Städten zu gehören, die eben stark erhöht haben. Es ist eben vor allen Dingen dort, wo Finanzprobleme stark sind. Also es ist, die Grundsteuer ist neben der Gewerbesteuer eine der wenigen Steuern, bei denen die Kommunen wirklich ihre Steuereinnahmen erhöhen können. Sie kriegen ja hauptsächlich einen Anteil von der Einkommensteuer und von der Umsatzsteuer. Da können sie nicht viel machen. Sie können bei der Gewerbesteuer natürlich erhöhen, aber das führt dann häufig natürlich dazu, dass die Unternehmen sagen, dann gehe ich woanders hin. Ja, also deswegen sehen wir bei der Gewerbesteuer eher getrennt auch, dass einige versucht haben, mit besonders niedrigen Sätzen eben Unternehmen anzuziehen. Aber bei der Grundsteuer ist es eben so, du kannst nicht wirklich von der Grundsteuer fliehen. Ja, deine Immobilie steht nun mal da, du kannst sie verkaufen, aber das bedeutet natürlich auch, der Nächste muss die auch zahlen. Also, ne, es ist immobil und insofern kannst du da die Grundsteuer die Steuer am einfachsten erhöhen und das machen jetzt viele Kommunen angesichts einer schwierigen Finanzlage, versuchen sie hier tatsächlich darüber einen Effekt zu erlangen und ihre Einnahmen zu steigern. Und die Kommunen können natürlich auch argumentieren, wir haben die Aufkommensneutralität versprochen. Das hat der Bundeskanzler versprochen, aber eigentlich konnte der das nie versprechen, weil er ja nicht die Autorität über die Kommunen hat.
Ja, das Versprechen der Politiker vertiefen wir jetzt hier an dieser Stelle nicht mehr. Zumal er sich ja auch an diverse Themen gar nicht erinnert. Also insofern ist ja auch das Thema Versprechen. Da ging es auch um Steuern. Siehst du, ich erkenne ein Muster. Ich erkenne ein Muster, der erinnert sich einfach so an Steuerthemen nicht so gerne und vielleicht auch nicht so umfangreich. Gut, also, aber die Frage, die sich natürlich trotzdem stellt, ist, wenn das sozusagen die Möglichkeit jetzt ist, sich nochmal ein bisschen Schluck extra aus der Pulle zu nehmen des Steuerzahlers, wie geht es mit der Grundsteuer weiter? Hat das Thema jetzt wieder ein Ablaufdatum? Muss es irgendwann weiter reformiert werden? Gibt es jetzt irgendwelche Dynamisierungen, wo die Kommune irgendwie auch unterwegs sagen kann, jetzt ändern wir das nochmal zu unseren Gunsten? Erzähl.
Also grundsätzlich ist es ja so, dass die Grundsteuer an den Mieter weitergegeben wird. Und daran ändert sich jetzt auch nach dem Koalitionsvertrag nichts. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Wir haben ja über den Koalitionsvertrag gesprochen. Das haben wir gar nicht so hervorgehoben. Aber das gehört zu den Dingen, die ja auch nicht reingekommen sind, die aber sehr wichtig sind. Ne? Denn die SPD wollte ja durchaus, dass es eben verboten wird, dass die Vermieter die Grundsteuer einfach weitergeben können. So, und das ist nicht möglich. Und insofern gibt es da natürlich schon einen gewissen Stopp. Ja, das heißt, die Grundsteuer kann nicht beliebig angezogen werden, weil das wird auf Dauer eben einfach dazu führen, dass die Mieter auf die Barrikaden gehen und sagen, das kann ja nicht sein, dass ich immer mehr zahlen muss und das Wohnen ist doch sowieso schon so teuer und jetzt macht die Kommune das auch noch so teuer. Also das heißt, dass die Grundsteuer nach wie vor umlagefähig ist, das ist unglaublich wichtig und wird auch eine gewisse Begrenzung hervorrufen. Das Spannende, was jetzt aber zu beobachten ist, wie reagiert man darauf? Und wenn ich jetzt mal so vorsichtig diese Ergebnisse interpretiere, würde ich sagen, naja, eine Strategie kann natürlich sein, der Politik, der Städte, aber vielleicht auch vieler anderer Gemeinden zu sagen, naja, dann entlaste ich aber eher die Gewerbetreibenden, weil die im Zweifelsfall abhauen können. Ja, die können ja vielleicht ihr Unternehmen woanders hin ansiedeln, wenn die Grundsteuer zu hoch ist, genauso wie bei der Gewerbesteuer. Und ich meine Mieter möchte ich jetzt auch nicht so stark belasten, weil die sind für die Wahlentscheidungen ja sehr wichtig. Ich belaste aber zum Beispiel die Selbstnutzer mehr. Ja, und das kann durchaus ja politökonomisch interessant sein, nach dem Motto, naja, vielleicht sind das auch nicht meine Wähler im Kern. Ja. Kann eine Strategie sein. Also das wird spannend sein zu beobachten. Zu betonen ist, wir sind da eben aktuell noch auf Umfragen angewiesen, weil wir keine aktuellen Steuerdaten haben. Also bis wir die Daten zu den Grundsteuer haben, 2025, also das wird weit ins Jahr 2026 gehen, bis wir da wirklich so verlässliche Daten haben, dass wir sagen können, das ist relevant. Aber ja, ich glaube, dass es da schon eine gewisse Tendenz gibt, eine stärkere Belastung der Selbstnutzer einzugehen, letztlich politökonomisch vielleicht begründet.
Drückt das denn am Ende auf die Preise? Das ist ja die eigentlich entscheidende Frage. Ist das sozusagen etwas, das ich in Abzug bringen muss? Weil wir reden ja immer über Multiplikatoren, so bildet sich der Preis. Also wenn ich jetzt als Anleger auf das Thema schaue, was bedeuten denn höhere Grundsteuern für mich?
Also es ist natürlich so, dass der Mieter, aber auch natürlich derjenige, der eine Immobilie kauft zur Selbstnutzung, schon seine Gesamtkosten betrachtet. Was kostet mich diese Immobilie? Und für den Mieter, das ist es am einfachsten natürlich zu sehen, ich orientiere mich ja vor allen Dingen an der Brutto-Warmmiete. Also was werde ich insgesamt für diese Immobilie bezahlen? So, und wenn jetzt die Nebenkosten weiter steigen, dann geht das natürlich zulasten der Netto-Kaltmiete. Also ich kann ja nicht beliebig die Brutto-Warmmiete steigern. Da ist eine gewisse Zahlungsbereitschaft und wenn die erschöpft ist, dann geht das eben auch nicht weiter. Insofern hat das natürlich schon eine Auswirkung auf die Netto-Kaltmiete. Das Spannende ist aber natürlich, dass wir im Moment eine Situation haben, in der die Nebenkosten tendenziell sinken. Auch das ist vielleicht was gar nicht so richtig beachtet wird, was aber ja durchaus relevant ist, nämlich die Heizkosten sinken. Ja, aktuell sind wir bei etwa 4% weniger als im Vorjahr. Und es könnte durchaus sein, dass das nochmal weitergeht. Es ist ja jetzt geplant, auch von der neuen Bundesregierung, die Energieumlage zu senken, auch die Stromsteuer zu senken. Das wird also dazu führen, dass die Stromkosten tendenziell auch runtergehen. Und möglicherweise werden wir, je nachdem, wie sich die Geopolitik da auch entwickelt, auch bei den Gaspreisen, vielleicht auch bei den Ölpreisen. Die Ölpreise sind sowieso schon runtergegangen. Ist ja auch ganz interessant, gerade die Ölpreise sind am stärksten runtergegangen. Fernwärme ist dagegen deutlich teurer geworden. Also auch das ist vielleicht eine spannende Entwicklung, dass wir da durchaus noch eine gewisse Entlastung bei den Heizkosten insgesamt sehen und bei den Stromkosten. Das heißt, im Moment ist es dann eher so, die Politik macht die Grundsteuer teurer, vielleicht auch die ein oder anderen Abfallkosten und Abwasserkosten, also insgesamt die kommunalen Gebühren, kann es durchaus einen Anstieg geben, aber das wird im Moment kompensiert durch die Heizkosten und insofern hat das jetzt keine so großen Auswirkungen auf die Netto-Kaltmiete. Ja, in der Summe geht sich das mehr oder weniger aus. Aber die Entwicklung kann sich natürlich schnell drehen. Ja, das heißt, wir können auch schnell eine Entwicklung haben, dass wir vielleicht sehen, okay, auch die Heizkosten steigen dann wieder und die Grundsteuer steigt und dann geht's irgendwann zu Lasten der Netto-Kaltmietenentwicklung. Ja, also ich glaube, das muss man schon berücksichtigen. Insofern ist es, glaube ich, für Anleger auch durchaus spannend, auch auf dieses Thema stärker zu schauen. Wie verhält sich die Kommune eigentlich bei der Grundsteuer? Ja, wie hoch ist eigentlich die Grundsteuerbelastung da insgesamt? Welche Dynamik nimmt das Ganze? Und wie könnten da Verschiebungen vielleicht auch in der Kommune aussehen? Also das ist durchaus ein relevantes Thema, was, glaube ich, im Moment von Anlegern nicht so richtig beachtet wird. Aber langfristig kann das schon stärker auch die Netto-Kaltmietenentwicklung beeinflussen.
Ja, genau. Wir behalten das im Auge, wobei natürlich, du hast es vorhin am Beispiel klar gemacht, für ein Einfamilienhaus reden wir so über 830 Euro im Jahr. Das verteilt auf die Miete ist natürlich jetzt noch keine Riesenveränderung.
Nee, es ist keine Riesenveränderung, das stimmt. Aber über die Zeit, wenn das wirklich stärker angezogen wird und je nachdem bei einzelnen Objekten, gerade vielleicht bei kleineren Mehrfamilienhäusern, kann das dann auch stärker wirken. Also im Endeffekt wirkt diese Reform gerade so, dass gerade, wenn du nicht so intensiv bebaut hast, die Belastung tendenziell steigen könnte, weil eben auch in dem Bundesmodell, das ist eben wichtig zu festzuhalten, geht der Bodenwert mit ein. Und insofern ist auch da ein gewisser Ansatzpunkt, dass eben die Gebäude, die nicht so stark bebaut sind, auch stärker belastet werden und tendenziell die großen Mehrfamilienhäuser weniger stark belastet werden. Also von daher, ja, es macht nicht so viel aus, das ist schon richtig, aber es kann, je nachdem, wie die Steuer weitergeht und wie lange vielleicht auch die Krise weitergeht, ja, im Endeffekt ist es ja ein Einnahmeproblem, das die Kommunen haben. Wir haben viele Kommunen, die einfach jetzt überlegen, wo spare ich, aber wo kann ich eben auch mehr einnehmen? Und von daher ist da durchaus nicht auszuschließen, dass mehr Kommunen auch noch diese Reform jetzt nutzen, um ihre Hebesätze anzupassen und die Belastung nach oben treiben.
Zumal, ich meine, wir reden ja viel im Basispunktebereich und im geringe Prozentebereich, wenn es sozusagen um Steigerungen angeht. Nehmen wir mal die 830 Euro. Beim Einfamilienhaus zur Miete vielleicht in Hamburg sind wir irgendwo bei 3000 Euro wahrscheinlich, die ich netto kalt bezahlen muss. Für so, keine Ahnung, 150 Quadratmeter nicht völlig abwegig. Und wenn ich dann die 830 Euro zugrunde lege auf die Jahresmiete von 36.000 Euro, dann sind wir auch bei über 2%. Die Steuer ausmacht an der Gesamtmiete, ist ja nicht nichts. Also insofern.
Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wie hoch die Grundsteuer, ob die dann auch entsprechend höher ist in Hamburg, wäre nochmal interessant. Es geht ja mehr um die Steigerung, ne? Also wenn die Grundsteuer dann stark steigt, dann wird es umso schwerer, deine Mietsteigerung durchzusetzen. Du wirst nicht in die Situation kommen, dass du die Miete jetzt senken musst, aber du wirst möglicherweise die Miete einfach nicht mehr so steigern können, wie es vielleicht geplant ist. Und das hat natürlich auch Einfluss.
Ja, genau. Es sind hier 2%, da 2%, da noch 40 Basispunkte und schon fehlt da doch etwas, das ich eigentlich kalkuliert hatte. Gut, dann danke ich dir herzlich. Machen wir es nicht zu länglich, wenn es um Steuern geht. Wir reden ja doch relativ häufig inzwischen darüber. Ich danke dir herzlich für die Zahlen und fürs Ausklamüsern dieses etwas trockenen Themas. Ich danke dir da draußen fürs Interesse. Und wenn ihr mögt, sind wir nächste Woche Donnerstag wieder für euch da. Bis dahin, macht's gut, genießt den Frühling, alles Liebe und tschüss.
Tschüss zusammen.
Ich hoffe, das Thema hat dich interessiert und wenn du weitere Fragen hast, dann tritt doch bitte gerne mit uns in Kontakt. Wir sind im Übrigen auch auf YouTube zu finden und auch dort freuen wir uns über dein Abo oder eine Kommentierung unter der jeweiligen Folge. Lass uns in den Austausch kommen. Ich freue mich auf euch. Bis gleich.